Shifting Minds, der Podcast von Haufel Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufel Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shifting Minds. Ich sitze gegenüber, gebe aber kurz ein bisschen Kontext, es ist immer so, wir sehen uns, aber wir nehmen immer nur den Ton auf, vor einem sehr, sehr bärtigen Mann, der mich schon die ganze Zeit immer im Pre-Call und in anderen Calls, die wir uns kennengelernt haben, immer so angelächelt hat. Ich weiß nicht, ich habe einfach immer Gäste, die lächeln mich an. Simon Maillet ist bei Cordeel, hoffentlich spreche ich es richtig aus, einem belgischen Bauunternehmen. Du bezeichnest dich selber als das Schweizer Taschenmesser im Nachhaltigkeitsmanagement. Ich glaube, sorry, das muss ich klauen, weil ich finde es geil. Simon, ich freue mich tierisch auf das Gespräch. Wir fokussieren heute so ein bisschen auf das Thema Europa. Weil, ne, du bist ja in ganz Europa unterwegs. Du sitzt jetzt in Belgien, deshalb werden auch bestimmte Fachtermini vielleicht mal ein bisschen anders ausfallen. Aber mit dir würde ich wirklich mal auf diesen europäischen Blick ins Nachhaltigkeitsmanagement werfen. Ich freue mich tierisch auf das Gespräch.
Ja, super, vielen Dank. Ich freue mich auch schon richtig.
Erzähl mir mal, wie bist du eigentlich ins Nachhaltigkeitsmanagement gekommen?
Ja, ich bin eigentlich so ein klassischer Quereinsteiger, würde ich mal sagen. Ich habe eigentlich schon immer so ein Mindset gehabt rund um Minimalismus, Ressourcenschonung und bin auch schon seit 2013 Veganer. Damals, als da so nur so im Aldi irgendwie so diese Wurstersatz gab, die nach Pappe geschmeckt hat und als Attila Hildmann noch nicht kompletten Verstand verloren hat. So, das war so die Zeit und hab dann aber auch ganz klassisch eine Ausbildung gemacht bei Würth als Industriekaufmann und hab dann 11 Jahre lang im Key Account Management in verschiedenen Positionen gearbeitet bei Würth. Immer so Bauner eigentlich.
Ah, okay.
Und nach 8 Jahren wollte ich dann mal was Neues und wollte näher ans Meer und vor allem raus aus diesem, aus dem Loch Künzelsau, aus dem kleinen Dorf. Ja. Und dann wurde es in Belgien. Und bin dann mit Würth nach Belgien gegangen, bin dann so die Karriereleiter nach oben gegangen, Teil des Managements geworden und war alles cool. Und war damals auch so für die Baudivision verantwortlich und habe dann vor 5 Jahren und einer Woche habe ich dann an so einem Event teilgenommen, wo es dann um die Kreislaufwirtschaft im Bau ging. Und da wurde dann eine Renovierung vorgestellt von so einem riesen Bürogebäude in Brüssel. Da haben sie dann gesprochen über, dass der Teil bleiben stehen, der Beton, der abgerissen wird, der wird vermahlen, wieder den neuen Beton gebraucht. 90% der Materialien, die freikommen, sie mussten dann hergebraucht werden oder recycelt und 97% musste Cradle-to-Cradle zertifiziert sein. Ich so, wow, warum bauen wir nicht immer so? Und das war irgendwie so was dann echt so viele mir bewegt hat. Ich habe dann unseren CEO genötigt, den Green Deal, das zirkuläre Bauen zu unterschreiben, damit ich ja dann teilnehmen konnte. Yeah. Und bin dann echt so voll reingerutscht in diese flämische Welt rund um die Kreislaufwirtschaft im Bauen. Und hatte dann irgendwie so knapp 3 Jahren, da war ich dann so ganz kurz vor einem Burnout, habe dann nochmal so wirklich im letzten Moment die Notbremse gezogen, war dann einige Wochen krank zu Hause.
Oh wow.
Und habe dann echt immer reflektiert, ist es jetzt echt das, was ich machen will? Will ich jetzt wirklich jeden Tag immer schauen, oh mein Gott, was war der Umsatz gestern? Oh mein Gott, Alarm, Alarm oder Juhu, alles toll. Und was halt, im Sales ist es halt so. Ja, aber hat mich dann halt doch nicht so ganz erfüllt.
Ja.
Und hatte dann Glück und bin dann in so eine, ja, ein kleines familiengeführte Consultancy eingestiegen.
Ja.
Als Consultant für.
Du wolltest dich entspannen und bist in eine Consultancy gegangen.
Ja.
Okay. Interesting move.
Ja, das war dann halt wirklich so gefokust auf einen Bausektor und Logistik und um da familiengeführte Unternehmen zu beraten.
Okay.
Hab dann auch wirklich einen dicken Gehaltseinschnitt dann hingenommen.
Ja.
Um halt, das war dann so ein Investment in mich selbst quasi.
Ja.
Aber habe da halt viel gelernt rund CO2-Analysen, Nachhaltigkeitsstrategien und so weiter. Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich doch besser in einem Unternehmen funktioniere, als Unternehmen zu beraten.
Ja.
Und hatte dann das wahnsinnige Glück, dass gerade hier bei Cordiel eine Stelle frei wurde. Und Cordiel, das ist ein familiengeführtes Bauunternehmen, macht aber schon 940 Millionen Euro Umsatz mit 2000 Mitarbeitenden. Also das ist schon auch eine große Hausnummer. So ein der Top 3, Top 5 Bauunternehmen hier in Belgien. Und bin jetzt hier seit 2 Jahren als Sustainability Manager aktiv.
Ach, krass. Wir gehen gleich noch ein bisschen drauf ein. Ich will, wie gesagt, ich will ja so ein bisschen europäischen Blick, aber ich will natürlich, bin auch natürlich gespannt, wie du das Thema bei euch angegangen bist. Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt seit 2 Jahren ja wirklich im strukturierten Nachhaltigkeitsmanagement, du hast ja wirklich, und das ist ja auch der, warum ich dich hier interviewe, ist diesen europäischen Blick. Hast du so ein Gefühl, also machen die Europäer das irgendwie in den Ländern irgendwie anders?
Na, ja. So, Ja, das ist echt eine gute Frage und das, da habe ich jetzt so ein bisschen so die Helikoptersicht so ein bisschen. Ja. Bin vor etwas mehr als 5 Jahren ausgewandert aus Deutschland nach Belgien, habe aber auch viel mit den Niederlanden zu tun.
Ah.
Und so vom Gefühl her ist so in Deutschland das ganze Nachhaltigkeitsmanagement noch so ein bisschen so fluffiger, das, so mit so CSR-Themen und so weiter.
Ja.
Und in Belgien kommt es dann eher aus, ist es so relativ technisch noch. Das kommt dann eher so aus dem Bereich so des QHSE, also so dieses Qualität, Sicherheit und so weiter. Und das eher so auf Themen wie Energieverbrauch, CO2-Berechnung.
Okay.
Technisch und in Holland sind natürlich jetzt sehr Stereotyp, aber da wird vor allem halt viel gesprochen und man ist in allem der Beste und es gibt super coole Rollentitel, so wie, das ist tatsächlich ein Highlight, so Ahnjahre von der zirkulären Ökonomie, also so Antreiber von der zirkulären Ökonomie. Also schon cool und bold, aber wenn man halt mal unter die Motorhaube schaut, dann ja, ist dann so ein bisschen weniger spannend. Aber so generell finde ich, gibt da schon echt viele Unterschiede. Aber jetzt halt durch vor allem so Themen wie CSRD, EU-Taxonomy, wird es halt alles doch sehr, sehr vergleichbar.
Ja.
Was ja auch Sinn und Zweck von der Übung ist. Dass es halt alles viel transparenter wird und wird halt eher irgendwie so ein Compliance-Thema. Finde, da verändert sich der Job schon auch ziemlich. Ja, ob man da immer so viel rausholt, ist dann so ein anderes Thema, aber also ich finde, es wird jetzt alles etwas strukturierter, aber es gibt doch schon Unterschiede, finde ich.
Und ich muss noch mal ganz kurz, weil ich habe dazu eine Meinung, aber wie hast du irgendwie so ein Gefühl für die Franzosen? Sind die für dich, sind die weiter als Belgien, Niederlande, Deutschland oder sind die also irgendwo an anderen im Reifegrad, ne? So.
Das kann ich ehrlich gesagt schlecht einschätzen.
Ja, okay.
Was ich schon weiß, dass die so im Thema Gesetzimplementierung sind viel weiter. Also zum Beispiel CSRD ist da implementiert, auch mit echt krassen Strafen bis ins Gefängnis. Und auch auf der positiven Seite, so rund im Bau, gibt es wirklich klare Zielstellungen über Biobased Materials, die gebraucht werden müssen, über Embodied Carbon Zielstellungen. Also da sind die schon weiter als jetzt Belgien, Deutschland glaube ich auch. Aber so im Generellen kann ich das echt irgendwie nicht so gut beurteilen.
Na, also ich muss ja sagen, ich bin ja für die Dachregion zuständig gewesen, auch Frankreich. Aber Frankreich habe ich irgendwie laufen lassen, weil die gefühlt waren die immer 2 Schritte weiter. Was ich auch immer spannend fand, waren die Österreicher. irgendwie gefühlt eine kleine Community, die irgendwie, ich bin immer zu den Netzwerkveranstaltungen von dem großen Netzwerk, das was da vorherrscht, gegangen und habe die Ideen genommen, die da hatten. Und in Deutschland waren wir immer so 6 bis 9 Monate hinterher. Hm. So, dadurch, dass natürlich keine Sprache, ich kann jetzt nicht nach Belgien fahren und auf eine Konferenz gehen, wäre ich mega lost. Ja, aber ich sag mal, die Österreicher fand ich immer sehr, sehr beeindruckend. Und die Community war, kannst du einen, kannst du viele. Ja, ja. Die Community ist relativ übersichtlich. Aber das ist das denn in Belgien auch so, dass die Community auch,
ja,
ihr trefft euch regelmäßig, oder?
Ja, genau. So, ja. Ich hatte kurz von diesem Green Deal gesprochen.
Ja.
Das ist so, keine Ahnung, so 200-300 Unternehmen und Organisationen,
ja,
inklusive dann auch die Regierung, die dann wirklich regelmäßig zusammenkommen und man kennt sich dann doch schon relativ gut. Also es sind schon so die immer die gleichen Verdächtigen, mehr oder weniger.
Ja, gut, klar.
Aber es wächst und ja, das ist halt wirklich so eine, in Englisch, Coalition of the Willing. Also du merkst, ja, halt, Leute, die haben Bock, dass es vorausgeht, ja, die arbeiten zusammen und das ist echt, das ist super und das ist auch für mich, also das gibt mir viel Input, viel, ja, Wissen. Aber vor allem siehst du halt, okay, oh, da gibt es echt noch Menschen, die denken so wie ich und es geht voraus. Ja. Das ist super wichtig, finde ich.
Ich musste mal einmal fragen, weil es war ja gerade Europawahl. Viele hatten, sag mal, Respekt vor dem, was da passiert. Das Outcome war ja jetzt ja nicht überraschend, aber trotzdem irgendwie, ne, einschneidend. Hast du da irgendwie so ein Gefühl, ich habe das Gefühl, Brüssel ist ja auch ein bisschen näher dran.
Ja.
Habt ihr das gemerkt? Oder wurde es diskutiert? Oder?
Also in Belgien gab es nicht nur die Europawahl, so wie in Deutschland, sondern es gab gleichzeitig auch die Wahl für die Region, so Bundesländer, ja, in Deutschland und, ja, auch national, so Bundesebene quasi.
Ja.
Also es gab 3 Wahlen auf einmal, wo dann die Europawahl, wow, eigentlich so das bisschen so den wenigsten Fokus hatte.
Genau, ja, ja, klar.
Aber ja, klar, wurde schon auch diskutiert. Wie du schon auch angemerkt hast, da gab es schon jetzt einige Verschiebungen so in den letzten Monaten.
Ja.
Wir haben dann hier auch sehr so diese Bauernproteste halt gespürt, auch extrem rechts, dann,
ja,
so diese Furcht vor der Deindustrialisierung. Da merkt man schon, dass sich da wirklich auch was bewegt hat und dass da auch, ja, so gefühlt so von der Regelgebung, den Gesetzen dann doch einiges nochmal so ein bisschen zurückgefahren wurde, um, ja, da wahrscheinlich auch so ein bisschen so gegenzusteuern.
Ja. Ja, den Eindruck hatte ich nämlich auch, es ist eine gewisse Unsicherheit, was jetzt eigentlich passiert. Ne? Ich meine, in Deutschland haben wir auch, wird ein Gesetz eingeführt, dann wirst du doch mal nochmal ein bisschen nachkorrigiert. Ich glaube, es ist in der Zeit des Übens, ja, und das, aber es ist halt auch eine politische unsichere Zeit. Ja, und
ja,
das ist so ein echt ein persönlicher Blick, aber ich höre das jetzt bei dir auch so ein bisschen raus.
Ja, nee, sehe ich genauso. Also es gibt halt viele, die wollen immer noch, dass es vorausgeht.
Mhm.
Aber du fühlst halt gleichzeitig, das ist auch so ein bisschen so die Realität, die ich jetzt so aus meinem Kontext, so aus dem Business vom Bau kenne,
ja,
bis da wirklich ein Bauprojekt mal startet. Das dauert Ewigkeiten, das dauert 2 Jahre, dann gibt es dann nochmal Beschwerden darum, irgendwelche neuen Umweltnormen und dann merkt man schon, dass da halt auch wirklich was dann gegenspielt. Aber zum Glück ihr seid irgendwie halbwegs glimpflich ausgegangen und auch so dieses Nature Restoration Law wurde jetzt nun mal dann endlich akzeptiert. Also da ist, es geht schon weiter, aber vom Gefühle etwas langsam, so ein bisschen auf der Bremse.
Mm, ja, absolut. Und sag mal, weil, ne, hast ja gerade erzählt, ihr macht Bauprojekte. Was ist so, was könnt ihr voll gut bauen? Was ist so euer Sweet Spot im Baubereich?
Ja, wir haben da vor allem 2 so Core Products.
Yeah.
Das eine ist so ein bisschen weniger sexy. Das sind Industriebauten.
Okay, ja. Yeah.
Das andere sind Wohnblöcke, sondern so Towers. Also vor allem für Studenten.
Ihr könnt verdammt gut eckige Kästen. Ich will es nicht schlecht reden.
Genau.
Aber, nee. Ne, von der Logik her, also
genau.
Groß und
bei dem anderen hoch und vor allem schnell.
Ja, okay.
Und darauf ist auch unsere komplette Wertschöpfungskette ausgelegt. Also wir haben hier wirklich in unserer Gruppe nicht nur so Generalunternehmer, sondern haben auch echt super viele Unternehmen in unserem Unternehmen. Also jetzt, wir haben ein Beton-Präfab-Unternehmen, Metall-Präfab. Also wirklich, wir versuchen viel in der Wertschöpfungskette in unseren eigenen Händen zu halten.
Okay.
Damit wir da viel selber beeinflussen können, auch wirklich Innovationen mitnehmen können und schneller verändern können. Ja. Um halt damit auch ein bisschen weniger angewiesen sein auf andere und halt einfach vor allem schneller bauen zu können.
Ja, 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 klar. Ja, spannend. Was natürlich Vor- und Nachteile für deinen Job haben könnte. Und da würde ich gerne auch jetzt mal einsteigen. Wie bist du vor 2 Jahren eingestiegen? Was waren die ersten Sachen, die du gemacht hast? Ne? Ich versuche natürlich jetzt auch rauszukitzeln, ob ein Belgier irgendwie anders dran geht.
Ja, ja, ich habe das unglaubliche Glück, dass vor allem hier im Unternehmen schon viele strategisch ausgerichtet war auf das Thema Nachhaltigkeit, ohne das explizit so zu nennen. Also Philipp Cordele, unser heutiger Eigentümer, der ist die dritte Generation, der hat so vor 5, 6 Jahren das Unternehmen übernommen und hat dann geschaut, welches Unternehmen will ich meinen Kindern hinterlassen. Da gibt es im Deutschen dieses merkwürdige Wort Enkelfake, das ich irgendwie ein bisschen cringe finde. Aber ja, das ist so der Gedanke dahinter, wie hinterlasse ich ein besseres Unternehmen. Ja. Und da hatte dann, ohne jetzt irgendwie groß über Nachhaltigkeitsstrategien was zu kennen oder Gesetzgebung, hat dann ganz intrinsisch geschaut, wie kann ich mein sehr klassisches Bauunternehmen verändern, damit es vor allem so beim Thema Energiewende mitgeht, Energiewende und Innovation.
Ja.
Und da wurde dann vor ungefähr 3 Jahren haben wir dann echt auch viele interne Startups gegründet oder Joint Ventures eingegangen.
Oh wow, okay.
Wir haben jetzt einen Produzent von industriellen Batterien in unserer Gruppe. Ein Unternehmen, das komplett ausgerichtet ist auf Energy und Heat as a Service als Businessmodell. Wir haben Unternehmen für Feuerlöscher ohne PFAS, die biologisch abbaubar sind. Also
abgefahren.
Wo denkst du, hey, was hat das mit Bauunternehmen zu tun?
Ja. Yeah.
Aber es bleibt halt alles irgendwie in der Wertschöpfungskette. Und das war der große Vorteil. Da war sowieso die Strategie war schon da.
Ja.
Und meine Chefin, die hat dann eben dann angeregt vor einiger Zeit, dass man eben auch mal eine Stelle schaffen sollte im Nachhaltigkeitsmanagement, um das alles besser koordinieren zu können, auch einen Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben, was dann auch für unsere Banken interessant war.
Mhm.
Und heute ist dann Sustainability, das ist ein Service Center hier in also Teil der Gruppe sozusagen.
Yeah.
Und haben quasi so 30 Unternehmen aus 7 Ländern haben dann quasi Zugriff auf mich, wenn sie mich benötigen, wenn sie mich brauchen. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, ich bin so das Schweizer Taschenmesser für Nachhaltigkeit. Weil ich bin das Service Center Nachhaltigkeit, ich bin es alleine.
Oh, wow.
Ich glaube, in vielen Unternehmen, auch in Belgien so ist.
Yeah.
Und bin dann verantwortlich für alles rund Reporting, Strategieformung, Projektmanagement, um dann effektiv nachhaltiger zu werden. Ich mache LCA-Berechnungen von Gebauen, kümmere mich um ESG-Beurteilungen für Lieferanten, Tender-Texte für Nachhaltigkeit. Also echt super viel. Und habst du den Luxus, dass ich von heute eigentlich mit den Leuten arbeite, die mit mir arbeiten wollen?
Ja. Yeah.
Also pusht es noch nicht auf jeden drauf.
Spannend. Also wirklich, also vor allen Dingen, dass du das alleine machst. Also ich, das finde ich wirklich beeindruckend, weil ihr seid wirklich mit 2000 Mitarbeitenden, seid ihr kein kleines Unternehmen mehr. Und bei so einer Komplexität vom Feuerlöscher über, Industrieanlage, das ist ja schon wirklich ein hochkomplexes Konstrukt.
Ja, schon. Und das ist wirklich so auch so zum einen die Herausforderung, aber auch das Spannende, dann wirklich so ein Unternehmen zu verstehen erstmal, zu wissen, mit wem muss ich wirklich sprechen, dass wir was machen können. Und es ist auch so, dass wir generell versuchen, so viel als möglich Wissen intern aufzubauen und jetzt nicht uns zu sehr auf Consultants zu verlassen.
Ja.
Was ich persönlich auch richtig und gut finde. Ich bin noch so ein bisschen gebranntes Kind. Ich hatte diese kurze Periode im Consulting, habe dadurch gesehen, wie vor allem auch andere Aktoren da unterwegs sind und bin dann dadurch halt einfach ziemlich kritisch gegenüber Consultants. Und ich finde halt auch als Nachhaltigkeitsverantwortlicher jetzt mit all den neuen Regeln, die da kommen, CSRD, Economy und so weiter, finde ich, da muss man halt auch einfach eine Basiswissen aufbauen, selber intrinsisch. Weil ansonsten muss man sich halt komplett auf irgendwelche Consultants verlassen. Man bezahlt Zehntausende Euro und ist halt nicht wirklich klüger.
Und wie gehst du das dann wirklich konkret an? Also wie schaffst du das, wenn jetzt ein Thema auf, ne, ich weiß, es, ich kann es gerne eins rauspicken, ja, ich picke jetzt wahrscheinlich das Falsche raus, aber Kreislaufwirtschaft im Feuerlöschbereich ist ja komplett was anderes als die Zermalmung von Beton. So, also was ja auch kreislaufwirtschaftmäßig angedacht ist, aber das sind ja zwei komplett andere Themen einfach. Vielleicht sind sie auch ähnlich, I don't know. Ja. Wie baust du das Wissen auf?
Ja, also zum einen bin ich halt relativ aktiv auf LinkedIn, folge einigen Leuten, die auch dann deutlich mehr Ahnung haben als ich. Ja. Was halt für mich viel hilft, nehme an irgendwelchen Webinaren teil, vielen jetzt etwas weniger Events, wo halt zum Glück Belgien sehr, sehr breit aufgestellt ist, um einfach, und dadurch, dass Belgien auch einfach so ein kleines Land ist, fahre ich halt von Antwerpen nach Brüssel in einer Stunde und bin weg, oder nach Gent in einer Stunde, bin halt in 2 Stunden durchs ganze Land durch. Ja. Also müsste dann nicht von Künzelsau nach Berlin in 5 Stunden fahren oder so. Also das ist der Vorteil auch von so einem kleinen Land. Ja. Aber ich bin dann teilweise, bin ja auch so ein bisschen nerdy und tauche dann wirklich in so Gesetzestexte ein, so wie Audi und lese es dann stundenlang. Aber vor allem habe ich halt einfach viele kluge Kollegen, die dann mir viel schon wissen, vor allem so aus diesem traditionellen Hintergrund. Ja. Probiere dann mit denen zusammen dann eben zu innovieren und dann uns zu verbessern.
Weil, ne, es ist ja ein Stück weit dich schlauer zu machen, aber dann ja noch, wie du selber sagst, die intrinsisch motivierten Kollegen ja auch irgendwie mitzunehmen. Ne, und du willst natürlich sie auch ja, du willst sie ja überzeugen, aktivieren und am besten, und das klingt jetzt böse, sollen sie dich aber nicht mehr anrufen. Sondern die sollen es einfach von alleine machen. Das ist ja immer der beste Weg, dass pass auf, mach du mal weiter, ich gehe mal zum nächsten, ich schnapp mir den jetzt, weil der macht die Feuerlöscher, wir haben jetzt Beton, haben wir durch, machst du gut, verdienst du Kohle oder halt machst du Vorteile. Ja. Ich gehe mal zum nächsten. Ja, das ist ja oft, und das ist ja dann auch nochmal ein längerer Weg, weil du den ja plötzlich dann auch mitschleppen musst und dann sind das so Kollegen wie du, die auf einer Konferenz plötzlich, die gehen die Augen auf und denken.
Ja. Ja, genau, und das ist, denke ich, so, wo natürlich auch so nochmal so zu dem Thema Quereinstieg, wo halt mein Sales-Hintergrund sehr, sehr praktisch ist, weil ich halt jahrelang versucht habe, Menschen zu überzeugen.
Ja, gut.
Und vor allem hatte ich auch so in dem Key-Account-Management, war ich immer in so einer Schnittstellenfunktion, wo ich halt mit ganz vielen Menschen immer Kontakt hatte, um Sachen zu bewegen. Und es war halt schon ein Riesenvorteil, um das auch so jetzt mitzunehmen. Und wie du halt sagst, das Überzeugen von Kollegen und die dann selber laufen zu lassen, das ist echt eine Riesenherausforderung. Und ich war am Anfang natürlich blauäugig und super enthusiastisch, dass das halt alles läuft und wir erklären, was wir machen, und dann läuft es schon. Ja. Aber ich merke jetzt, dass einfach sehr, sehr viel Überzeugungskraft und viel wirklich so One-to-One-Gespräch auch braucht. Also, was mich dann sehr, sehr glücklich macht, wenn ich habe hier Arbeit hier wirklich. Sitze auf dem Stockwerk mit unserem Bauunternehmen.
Okay.
Auch so mit der Leuten aus der Kalkulation. Wenn ich da mit was Neuem komme, sagen die, Simon, gibt's alle Dokumente? Gibt's einen Preis? Ist es teurer oder nicht? Und wenn nicht, dann musst du nicht nochmal kommen. Also, das heißt, von dieser Innovation her zu sehr konkret, alle Brandatteste und so weiter. Und dadurch, dass ich halt ein paar Kollegen mal sehr, sehr dicht begleitet habe bei einem Projekt, dann kommen die so, hey, ich habe hier noch eine andere Idee und schau mal, hier hat ein Lieferant was vorgeschlagen. Ja. Und dann merkst du auch so die 50-plus-Kollegen vom Alter, die super traditionell in der Kalkulation unterwegs sind. Ja. Wenn es bei denen halt so langsam klickt, dann denkst du, okay, nice, jetzt geht's voraus.
Ja.
Jetzt geht's vorwärts. Aber das fragt, finde ich, sehr viel Energie und sehr viel Zeit, wirklich die Menschen mitzunehmen.
Genau, absolut. Aber ich glaube, also das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, du bist, wenn du es schaffst, dass die Kollegen, die dieses extreme Fachwissen haben und die Kalkulation machen, du begleitest die vielleicht 1-2 Mal und beim 3., 4. Mal vielleicht, das ist wie in der Fahrschule, ne? Du blinkst ja auch nicht immer oder ne? Du machst immer den Schulterblick bei das würde ich jetzt nicht empfehlen, es nicht zu machen, aber du nimmst ja die Leute mit und du lernst, also ich glaube, es ist gegenseitig, ne? Du lernst für deinen nächsten Step und sagst, okay, mit dem habe ich jetzt so gearbeitet, scheiße, das war ganz anders. Aber du impactest die ja auch Und die gehen dann auch weiter. Und vielleicht wechseln die das Unternehmen, dann ist es auch gut, weil sie das dann vielleicht nochmal woanders machen, wo man vielleicht selber noch gar keine Berührungspunkte hat. Vielleicht gehen sie in der Tochtergesellschaft, übernehmen eine Führungsrolle, wen auch immer, ne? Und der Impact, ich glaube, ist sehr, sehr viel größer, wenn man mit den Leuten arbeitet. Aber wie du sagst, ist super aufwendig.
Ja. Und auch so sagt es, dieses gegenseitige Lernen finde ich super wichtig.
Ja.
Ich denke, dass jetzt zum Vergleich zu vor 2 Jahren würden einige Kollegen sagen, dass ich jetzt dichter an der Realität bin.
Wir haben den Jungen mal eingenordet.
So runtergekommen von meiner Wolke. Also ich habe natürlich da immer noch viel Drive und probiere das echt in jedem Projekt auch reinzukriegen. Aber ich verstehe jetzt halt auch ein bisschen oder deutlich mehr so die wirtschaftlichen Konsequenzen auch.
Ja, klar.
Und das finde ich ist unglaublich wichtig, dass du dieses Finance-Thema und wirtschaftliche Realität auch linkst an das Thema Nachhaltigkeit.
Ja.
Weil ansonsten bleibst du halt irgendwie in deiner Bubble aktiv und schreibst irgendwelche tollen Berichte. Und wenn es dann nie umgesetzt wird, dann hast du halt auch nicht so viel gewonnen.
Genau. Ja, genau. Ich finde mal, weil du gerade Umsetzung sagst, und wir haben ja das Thema vorhin gehabt und wir hatten das auch so ein bisschen ja vorher abgesprochen, das Thema Kreislaufwirtschaft. Ja, du hast jetzt gesagt, ne, wenn man ein Gebäude auseinanderbaut und zermalmt es dann, ja, das erschließt sich mir, ne? Aber ich gucke jetzt hier aus dem Fenster, ich sehe sehr viele Gebäude. Mal ganz ehrlich, es geht doch keiner hin und frickelt sämtliche Komponenten wieder auseinander, um sie dann wieder in den Kreislauf reinzukriegen, oder?
Ja, das kommt halt auch da komme ich jetzt so ein bisschen näher an die Realität, denke ich.
Genau.
Aber auch da denke ich, dass es hat natürlich auch viel mit dem Wert der Materialien zu tun.
Ja.
Also wenn du halt einfach so ein bisschen so ein Shit-in-Shit-out-Prinzip. Wenn du halt wirklich eine
die Fachliteratur nennt das auch so, ne? Das ist ja das offizielle SISO. ISO-Prinzip. Shit in, shit out, ja.
Wenn du halt einfach ein Gebäude hast, das einfach keinen Wert hat, quasi, dann wird es halt schwierig und das halt alles komplett zusammengeleimt ist.
Ja.
Und dadurch finde ich es halt unglaublich wichtig, dass man halt in der Zukunft, also zukunftsweisend in Richtung Design, dass man dann eben Gebäude baut, die auch einfach wieder demontierbar sind oder halt zumindest mal flexibel einwählbar sein, dass halt nicht komplett alles nur gegossen wird mit Beton, sondern dass man mit Prefab zum Beispiel arbeitet.
Ja.
Was auch ist das? Jetzt, wie heißt es im Deutschen?
Oder was sag auf Englisch?
Vorgefertigter Beton.
Ah, okay.
Precast Concrete.
Okay.
Dass du quasi Kolumnen, Balken, teilweise auch Wände wirklich vorfabrizierst.
Ah, okay.
Finde ich auch, hat auf jeden Fall eine Zukunft, auch wenn es immer noch Beton ist.
Ja.
Dann natürlich auch da noch mehr Holz reinzubringen, um auch auf so eine CO2-Bilanz zu kommen, die interessanter wird. Und halt dann nicht noch irgendwie alles aneinander zu leimen und so weiter. Also das ist so ein Zukunftsthema.
Ja.
Aber ich merke jetzt auch so, dass das Thema Renovierung kann auch wirklich, oder wie es im Deutschen heißt, Bauen im Bestand. hat auch echt einen super hohen Mehrwert, wenn das Gebäude halt eine vernünftige Qualität hat.
Ja.
Als Beispiel in Brüssel, und das ist, glaube ich, auch so ein großer Unterschied zu, was auch in Deutschland passiert zum Beispiel.
Ja.
In Brüssel ist es beinahe unmöglich, ein Gebäude abzureißen. Du kriegst dafür keine Genehmigung von der Regierung.
Oh, wow, okay.
Und deswegen haben wir als Unternehmen, aber auch ein paar andere Bauunternehmen, die arbeiten jetzt echt an ein paar super spannenden Renovierungsprojekten.
Ja.
Wir haben jetzt gerade aktiv, sind 2 Stück. Das sind wirklich so Bürogebäude über 40.000, 50.000 Quadratmeter.
Ja.
Also wirklich große Trümmer und die werden halt quasi komplett gestrippt. Also da wird alles, die Struktur bleibt stehen. Aber alles andere wird entfernt quasi und dann neu aufgebaut. Und es geht sogar so weit, dass wir dann noch Stockwerke draufbauen, dass wir links und rechts die Gebäude ausbreiten, dass sie quasi halt so die Oberfläche weiter wird.
Ja.
Und zum Glück arbeiten wir da mit ein paar super ambitiösen Kunden zusammen, die uns da wirklich stark pushen, dann auch nicht nur die Struktur behalten zu lassen, sondern auch wirklich viel Reuse-Material zu gebrauchen.
Okay,
Und da kommt dann wieder so, das schließt dann so ein bisschen zu den Kreis, da gibt es zum Glück so einige große Organisationen und so Materialbanken in Belgien, wo du dann beispielsweise echt hochqualitative Wandelemente beziehen kannst, irgendwelche, jetzt zähl mir wieder die Worte.
Sag's auf Flämisch, dann versteht's gar keiner.
Irgendwer, denn wirklich auch viel so Bodenbelag, Fliesen, Naturstein, das ist halt wirklich auch aus anderen Gebäuden rekuperiert. Ja, genau. Und das ist halt, da gibt's jetzt halt zum Glück wirklich einen großen Push gerade in Brüssel, wo ja sowieso viel passiert. Und das ist echt super positiv zu sehen. Und da spielen wir zum Glück auch mit eine Rolle. Und das macht dann Spaß. Und da sieht man dann, dass dann doch irgendwie was vorwärts geht.
Meine Damen und Herren, wir hatten ein kleines technisches Problem an dieser Stelle. Nicht wundern, falls der Ton ein bisschen anders ist. Wir nehmen ein paar Wochen später weiter auf, weil dann auch noch ein kleiner Urlaub in Schweden und in Frankreich dazwischen gekommen ist. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen anders ist. Simon, ich habe nochmal eine andere Frage. Stell dir mal vor, du stehst in deinem Büro. Dein Telefon klingelt. Das gute alte Telefon. Weißt du, da die Wählscheibe, die ist daneben, die gehst du dran und sagst, hallo? Da ist dein Chef und sagt, hier, Simon, ich stehe auf der Baustelle, schnapp mal deinen Helm, komm mal her. So, fährst zur Baustelle. Es ist irgendwie ein altes Gebäude, ihr sollt da was machen. Er guckt dich tief an, romantischer Blick, kurzes Schweigen und er sagt dann, Simon, was machen wir hier? Wie können wir das Ding zum nachhaltigsten, genialsten Gebäude machen? Und was sind die 2, 3, 5 Schritte, die wir jetzt gehen müssen?
Ja, erstmal ist es richtig gut, dass es quasi eine Renovierung ist, also dass es ein bestehendes Gebäude nochmal neues Leben gibt. Und dann, ich habe mir so ein paar Dinge sind auf jeden Fall, man sollte schauen, was steckt denn heute für Material in dem Gebäude drin? Also das Thema Urban Mining, was können wir noch als Grundstoff noch retten quasi davon? Weil das ist vielleicht für uns selber nicht interessant, aber für jemand anders schon. Also Thema Urban Mining, hol das Material raus, das für irgendjemand noch wertvoll ist. Dann nächsten Schritt ist natürlich richtig cool, wenn man entweder das Material oder von irgendeiner Materialbank dann auch nochmal benutzt in einem neuen Gebäude. Also das Thema Wiederverwendung von Material. Das ist schon mal zwei wichtige Dinge. Und wenn man dann wieder geht in das Gebäude neu aufbauen, sollte man vor allem auch schauen, dass man da keinen Scheiß baut, also da quasi alles voll betoniert, sondern vor allem auch darauf achtet, dass es auch in irgendeiner Weise demontierbar ist.
Ja. Heißt, nach dem international anerkannten Prinzip Shit in, Shit out.
Ja.
Das habe ich von dir gelernt, diese
Sache. Ja, absolut. Dann, also wenn man zum Beispiel dann noch irgendwelche Stockwerke draufbaut, dass es dann beispielsweise entweder so mit Präfab, Präfabbeton gemacht ist oder eine Holzkonstruktion, die man wieder demontieren kann. Wenn man dann nach innen schaut in das Gebäude rein, finde ich das Thema Flexibilität wahnsinnig wichtig. Also du baust wahrscheinlich ein Gebäude für irgendeinen bestimmten Kunden, aber in 10, 15 Jahren sitzt da vielleicht jemand ganz anderes drin. Heißt auch da im Innenraum, schau, dass er Flexibilität ist, auch beispielsweise keinen festen Innenwände rein mit Steinen, sondern nutzt da moduläre Systeme, moduläre Innenwände, die man auch wieder relativ einfach demontieren kann, um größere Räume zu machen, andere Räume. Und abgesehen davon würde ich auf jeden Fall auch das Thema des Embodied Carbon, also den Impact von dem Material anschauen, heißt den CO2 von dem Material, das man benutzt. Dann kann man zum Beispiel schauen, wenn man doch nochmal irgendwo Beton nutzen muss, welchen Beton nutze ich da? So, nutze ich da CEM 3A oder in 3B, was nochmal so 30% Unterschied ist im CO2-Wert. Und das kostet dann irgendwie, keine Ahnung, 2, 5, 8 Euro mehr per Kubikmeter. Aber das ist halt eine riesige Gewinne beim Thema CO2. Und auch bei dem anderen Material, das man dafür nutzt, sollte man da auf jeden Fall schauen, dass man halt nicht so ein sehr CO2-belastendes Material nimmt, sondern da so vorteilhaft wie möglich arbeitet. Und das sind so ein paar Strategien, wo man auf jeden Fall ein wirklich zukunftsfähiges Gebäude auch draus machen kann. Und wenn man dann auch noch in die Gebäudetechniken schaut, die ja da auch einen großen Impact haben, dass man da auch was nutzt mit einer langen Lebenszeit, das einfach wiederherzustellen ist und einfach nur mal auszutauschen, wenn es sein muss, um da einfach wirklich ja so ein zukunftsfähiges ein Gebäude zu errichten.
Hammer. Heißt im Endeffekt, ich gucke mir die Materialien an, die ich noch rausnehmen kann. Ich gucke, wo ich Materialien nehmen kann, die jemand anderes nicht mehr braucht. Und dann überlege ich mir, was wir die Nutzungsszenarien jetzt, aber auch in Zukunft sind. Ich meine, das ist dann wieder das Thema Design, ja, dass man sich überlegt, du fängst wieder am Anfang an, um das Ende zu betrachten und dann guckst du einfach ganz in die Zukunft und guckst auf die technischen Aspekte. Hammer. Mega. Das gefällt mir gut. Bauhelm wieder absetzen. Er macht diese Hand. Wie gesagt, wir sehen uns. Ja, der Bauhelm wurde gerade abgesetzt. Ich würde gerne diesen Podcast quasi zum Ende bringen mit so ein bisschen Ausblick. Was ist etwas, was du bei uns, und wir hatten ja über das Thema Europa gesprochen, wir haben jetzt über Kreislaufwirtschaft gesprochen, aber was ist denn so ein Thema oder vielleicht zwei Themen, die du jetzt irgendwie beobachtest, so ein bisschen, wo geht's hin?
Ja, da sehe ich vor allem zwei Themen. Und das eine geht ganz klar in das Thema Compliance, also wo gerade super viele Ressourcen, so von Zeit, Manpower, Womenpower, Geld reinfließen, ist, wie bereiten wir uns vor auf das Thema CSRD und so weiter. Und da fließt gerade wahnsinnig viel Ressourcen rein und das hat sehr viele positive Seiten, weil man dadurch wirklich sehr transparent wird. Aber wie gesagt, das fragt auch gerade echt viel Ressourcen. Und damit, bei dem einen oder anderen, habe ich teilweise so die Befürchtung, dass so das Thema effektiv und das Business nachhaltiger gestalten ein bisschen leidet. Und das ist so der andere Trend, den ich sehe, der also im Positiven, dass da schon noch viel passiert. Also ich sehe echt auch bei dem Thema Reuse, sehe ich echt viele Startups oder Unternehmen, Abrissunternehmen, die ihr Businessmodell ändern, die wirklich da viel mehr drauf einsetzen. Also das sehe ich hier in Belgien, gibt es wirklich sehr, sehr viele davon, auch in den Niederlanden, die uns ja noch mal immer ein paar Jahre voraus sind, dass da wirklich viel passiert. Zum einen eben junge Leute mit frischen Ideen, aber auch das traditionelle Business, das ist echt super cool zu sehen. Und auch in Deutschland kenne ich ja Kunkula zum Beispiel, die da auch wirklich stark drauf einsetzen. Und das gibt mir dann eine Hoffnung, dass es nicht nur das Thema Compliance mitgenommen wird, sondern auch das effektive, nachhaltiger Machen vom Business.
Genau, also ich würde dir völlig zustimmen. Also das ist, was ich auch gerade schon im Pre-Call sagte. Ich beobachte es auch, ne? Das Thema Compliance ist noch und nöcher. Man sieht, das Reporting geht in die Compliance-Abteilung, in die Rechtsabteilung, in die Finance-Abteilung, in das Structured Reporting. Und ich beobachte auch dieses Thema, was machen wir mit diesen Informationen? Wie können wir da was machen? Wie können wir dieses Beyond Compliance, wie können wir vielleicht einen Schritt weitergehen, um uns vom Wettbewerb wieder zu differenzieren? Ich sehe es bei den Großen. Ich fange damit an. Ich glaube, da werden viele nachziehen. Ich habe das Gefühl, wir werden einem großen belgischen Bauunternehmen das auch beobachten in der nahen Zukunft. Damit, Simon, der Knaller, vielen, vielen Dank für die Einblicke, für deine Zeit. Ich glaube, wir werden noch ein paar Mal telefonieren, aber vielleicht in anderen Kontext. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Jederzeit gerne. Bis dann. Ciao.